Herzlich willkommen, liebe Nerd-Podcast-Hörer, zu der ersten Aufnahme dieser Folge von Herzteil heute. Ich bin Matthias und mein offizieller, inoffizieller Co-Moderator Tim, der auch schon lacht im Hintergrund. Wir reden heute über Spiele, die uns am Herzen liegen, sei es jetzt neu entdeckte Perle oder altgedienter Klassiker. Und Tim, ich weiß nicht, ob schon jemand dich mal gefragt hat heute, was du denn davon hältst, dass Blueprint so ein bisschen übergangen wurde bei den Game Award Nominierungen, kurz vor euch. Ach, Inside so. Baseball. Inside Baseball, wir haben gerade eben schon mal drüber gesprochen, 4 Minuten, ich muss die Aufnahme cutten. Aber wir fassen es euch zusammen, weil es ist immer komisch, diesen Dialog nochmal zu bauen. Tim, was meinst du denn eben? Ich glaube, es ging darum, dass du gesagt hast, du findest es schade, wo Blueprint platziert ist im den Game Awards.
Ja, also man muss halt dazu sagen, die Game Awards müssen halt ein bisschen den Spagat gehen zwischen die besten Spiele auszeichnen, also Individualität, Impact des Spiels, Qualität des Spiels, Neuartigkeit des Spiels, aber halt auch ein bisschen die Popularität des Spiels. Denn es ist eine Show, die geguckt werden möchte. Ähnlich wie halt zum Beispiel die Oscars oder so es sich nicht leisten können, 5 Low-Budget-Indie-Filme auszuzeichnen, weil sie vielleicht die besten waren, weil dann guckt die Show niemand, kann ich es verstehen, dass hier, ich sag mal, Spiele in der Nominierung waren, die, naja, die zwar große Namen haben, aber die halt schon mehr oder weniger ja auch von der eigenen Community als nicht so gut wie der Vorgänger betitelt wurden. Also ich schiel da halt vor allem auf Ghost of Yotei, was öfter nominiert wurde, und auf vor allem auf Death Stranding 2. Nichts gegen die Spiele, sind bestimmt gut, aber wenn selbst die Leute, die das Spiel beide gespielt haben, sagten, ja, Teil 1 war besser, und dass die halt dieses Jahr überhaupt keinen großartigen Impact haben, abgesehen davon, dass sie einigen Leuten gefallen haben, könnte man da dann halt vielleicht überlegen, ein Spiel zu voten, was halt in seiner Art und Weise schon sehr kreativ und sehr ausgefallen war, wie eben Blueprint. Und besonders schade finde ich es, dass das Spiel dann in seiner eigenen Kategorie, nämlich Indie-Games, dieses Jahr dann auch noch eine komplette Watsche bekommen hat. Weil 3 der beliebtesten Spiele des Jahres, Hades 2, Hollow Knight Silksong und Clair Obscur, sind auch Indie-Games. Das heißt, selbst in der eigenen Kategorie Indie wird Blueprint wahrscheinlich leider komplett untergehen. Ich habe aber Blueprint gevotet, denn meiner Meinung nach braucht Expedition 33 den Titel nicht.
Ja, ich habe es auch als besten Debüt-Indie-Titel gewotet. Wichtig auch noch vielleicht in diesem Kontext, dieses Voting auf der Website, das macht nur 10% vom Gesamtvote aus. Also das ist halt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es ist halt ein nettes Tool und auch mal schön halt für sich mal drüber nachzudenken. Ich bin vollkommen bei dir. Ich finde es immer schön, wenn halt zumindest in den Game of the Year Nominierungen ein Titel drin ist, der ein bisschen unterm Radar geflogen ist. Zumindest einer, auch wenn man weiß, der gewinnt dann nicht. Ist es immer so, und das heißt auch so ein Ding, es gibt ja am Ende immer so ein orchestrales Medley von den Songs aus den Spielen, und da wäre Blueprint halt schon auch bestimmt cool gekommen. Ich bin aber auch vollkommen bei.
Track. Ich hätte genau gewusst, welchen Track sie nehmen, aber ich bin, by the way, deshalb sehr froh, dass sie Donkey Kong nominiert haben. Donkey Kong sollte niemals gewinnen. Das Spiel ist leider in seinem Gameplay viel zu basic und ist kein Game of the Year.
Ich habe es tatsächlich gewotet. Echt? Und ich könnte dir auch erklären, warum. Ja.
Okay, also ich bin einfach nur froh, dass wir Breaking Through im Orchester hören werden.
Ja, also ich hab tatsächlich gewotet aus mehreren Gründen. Clair Obscur ist für mich ab einem gewissen Punkt, den ich jetzt nicht sagen möchte, weil das ist ein großer Spoiler, für mich ein bisschen abgefallen. Als Spiel. Death Stranding 2 haben wir schon gesagt, das ist solides Game, aber es ist einfach more of the same gefühlt, ja. Hades 2, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht gespielt. Vielleicht wäre das mein Vote, wenn ich spielen würde, wenn ich die Zeit dafür hätte.
Ein affengeiles Spiel. Hades und der zweite ist halt besser und es ist so ein geiles Game.
Das höre ich andauernd, darum bin ich vielleicht ganz froh, dass ich in diesen Sumpf gerade noch nicht reinfalle. Silksong haben wir, ich meine, ausführlich drüber gesprochen, ne? Das ist einfach ein Ich-Ding. Und ich habe Kingdom Come Deliverance 2 gespielt und fand es großartig. Das war so für eine Woche meine Hyperfixation. Und ich bin begeistert. Ich liebe halt Spiele, wo du halt wirklich dann in der Welt bist. Aber für mich, das ist ein subjektives Voting war das. Weil ich bin natürlich, wenn ich jetzt objektiv als Journalist drauf gucken würde, als Reviewer, würde ich auch anders voten als Donkey Kong. Aber ich struggle mit so First-Person-RPG ist einfach total, weißt?
Mhm.
Also auch mit den ganzen Bethesda-Titeln. Auch wenn ich genau weiß, im Kern, alles, was die machen, taugt mir. Sei es jetzt ein Fallout, sei es jetzt ein Skyrim, sei es ein Morrowind, was auch immer. Aber ich werde nie warm mit diesen First-Person-RPGs irgendwie. Ich weiß nicht, warum.
Ich habe das auch oft. Ich mag halt da auch das Gameplay meistens halt nicht so. Also vor allem, wenn es halt, wenn es sich zu ernst nehmen will, wie bei Skyrim, was einfach, es hat halt dieses alte klobige Bethesda-Gameplay, ne? Und das hat mir halt bei Skyrim überhaupt nicht gefallen. Bei Dragon's Dogma 2 wiederum fand ich das ganz cool. Da konntest du ja auch wechseln. Und hier wird es mir wahrscheinlich auch Spaß machen, weil es in seiner eigenen Regel funktioniert und in seinem eigenen Universum passt und Spaß macht. Ich habe es noch nicht gespielt. Es ist das einzige Spiel von all den Spielen hier, wo ich gar keinen Take zu geben kann, außer dass ich immer wieder sehr viel Gutes höre, meine Community sehr begeistert ist. Und ich bin am Überlegen, mir das davor noch einmal wenigstens anzuschauen, weil dann kann ich wenigstens zu allen Spielen was sagen, weil ansonsten habe ich alle Spiele gespielt oder, wie im Fall von Death Stranding, den Vorgänger gespielt. Also dann kann ich alle Spiele einschätzen.
Also da Kingdom Come Deliverance 2 ist ein großartiges Videospiel, also die Art und Weise, wie die Welt lebt, ja, wie das Gefühl, dass du existierst wirklich in einer funktionierenden Welt, das ist crazy. Was es mir dann genommen hat ein bisschen, das Kampfsystem ist schrecklich in meinen Augen. Also es fühlt sich so seltsam an und es ist auch so, es ist schwer, was ja nicht schlecht sein muss, aber es ist halt schwer mitgefühlt clunky und so. Mir fehlt so der Impact, also auch bei Skyrim und so, weißt, irgendwie hast du nicht das Gefühl, dass du halt, ja, das Gefühl, du schwingst halt dein Schwert da so hin und her, weißt, und ja, naja.
Ja, klar, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, mal schauen. Aber ja, Blueprints ist echt schade, dass das bei Indie-Game, dass da halt die größten Spiele des Jahres mit nominiert sind, weil es sind halt alles drei leider Indie-Games. Auch wenn sich Team Cherry und Supergiant Games schon gar nicht mehr wie Indie anfühlt, es ist das zweite Spiel. Mhm. Und ja, gut, Sandfall Interactive ist das erste Spiel von, ne? Ja, mit Donkey Kong bin ich froh, dass es im Orchester ist, aber wie du schon sagtest, ich finde die Game Awards, viele Leute kommen ja immer auch mal in die Chats und fragen ihren Take dazu und sagen, ja, hier sollte das oder das Spiel gewinnen, und ich sage dann immer, Leute, die Game of the Year Awards haben halt eine so viel objektivere Komponente als eure eigene persönliche Meinung. Wir zeichnen hier das Spiel des Jahres aus und hier sollte man eben versuchen, auch um die Show zu genießen, einfach einen möglichst objektiven Take auf das Ganze zu geben und nicht nach persönlichem Geschmack alles auseinanderzunehmen, sondern einfach wirklich fair zu sein und zu acknowledgen, welches Spiel hat hier einfach das geilste Werk geschaffen, den größten Impact gehabt, welches war hier einfach mit allen Umständen und mit allen seinen Facetten einfach das Spiel des Jahres. Da kann man dann einfach auch mal fair und objektiv sein.
Ja.
Und meiner Meinung nach gibt es da dieses Jahr eine absolut deutliche Wahl. Ich mag es halt persönlich nicht, wenn es so eindeutig ist. Ich finde es spannend, mag ich es lieber. Aber es geht in diesem Jahr einfach nicht an Expedition 33 vorbei.
Ja.
Meine, also das Spiel ist einfach in allen Punkten einfach das Game und ist eins der besten Spiele aller Zeiten. Wenn man dann noch dazu nimmt, wie es entstanden ist, wie leidenschaftlich dran gearbeitet wurde, welchen Impact das Spiel hatte, als es rauskam, wie das einfach die Schnittmenge zwischen den Leuten, die es lieben und denen, die es gespielt haben, war bei kaum einem Spiel, glaube ich, so groß. Und das kann man schon acknowledgen, finde ich. Ich bin einfach nur froh, dass Pokémon nirgendwo erwähnt wurde.
Ja, also, was du vorher gesagt hast, ich glaube, das Problem ist bei sowas immer, wie in vielen enthusiastischen Hobbys oder Enthusiasten-Hobbys, ist es halt so, dass manche sehen halt, gehen so weit, dass zum Beispiel ein Spiel oder ihr Lieblingsspiel auch Teil ihrer Persönlichkeit ist, und wenn dann halt irgendwie Kritik kommt zu etwas oder wenn zum Beispiel etwas übergangen wird, dann tendieren sie das eben als Angriff gegen sich selbst und dann wird halt dann gefeuert, weißt du? Da muss man ein bisschen wegkommen, das ist halt ungesund.
Ja, und vor allem hier, gerade hier bei der Show.
Genau.
Da lasst eure Persönlichkeit.
Da geht's um nichts.
Ja.
Da geht's um nichts. Und eine zweite Sache noch vorweg, wo ich drüber nachdenken musste neulich. Hast du was komplett anderes eigentlich? Also, mir ist auch das mit dem Game Awards erst so kurz vor knapp gerade noch eingefallen, was du dich eigentlich fragen wolltest. Gibt's bei dir irgendein Spiel, was du so als dein Gaming Comfort Food ansiehst? Hintergrund dazu, ich hab's Gefühl, einmal im Jahr subbe ich für einen Monat wieder in WoW, nur um WoW Classic zu spielen. Meistens in Zeiten, wenn es irgendwie so ein bisschen anstrengender ist, wenn ich gestresst bin. Weil dann irgendwie, wenn ich dann WoW Classic spiele und ich bin da als Nachtelf auf Teldrassil, dann ist es für mich wieder, dann ist es wieder 2011, weiß, oder nee, was es war, nee, dann ist wieder 2015, ich bin wieder in der 11. Klasse, ich bin wieder in der 11. Klasse, es gibt gar keine anderen Gefühlprobleme, außer ob die Annika aus der Parallelklasse mit einem zusammenkommt oder nicht, und dann ist die Welt wieder okay, weißt, irgendwas, was dich halt vom Headspace genau so wieder irgendwie in eine ruhige Zeit versetzt oder sowas.
Ich meine, ich habe vor kurzem eine Top-Liste geupgradet zu meinen Top 10 Dauerbrennern. Spiele, die ich immer wieder spiele, Spiele, zu denen ich immer wieder zurückkehre. Ja, gibt es. Es gibt da kein komplettes Genre, in das ich immer wieder zurückgehe. Es gibt gewisse Spiele. Ich liebe es, wenn Spiele taktisch sind. Ich liebe Taktik-Games, ich liebe Knobel-Games. Ich liebe zum Beispiel Advance Wars. Das kann ich immer wieder spielen. Ich versuche das gerade komplett vollständig zu machen. Ich liebe es halt, clever in Spielen zu sein und dadurch dann gut zu werden, und ich liebe das halt komplett bei den Spielen. Deshalb liebe ich auch Deckbilder. Deshalb hattest du mich halt auch mit sowas wie Blue Prince als Knobel-Game. Und immer wenn, sobald es irgendwie ein Deckbilder-Game ist, bin ich halt so hart dabei, weil ich das liebe. Und ich liebe Roguelikes, weil deshalb The Binding of Isaac ist das Spiel, was ich wahrscheinlich am meisten irgendwie gezockt habe. Ich gehe da so gerne hin zurück. Und ich liebe auch da diesen Mix aus Randomness, dass du halt dich permanent nach und nach verstärken kannst, aber halt auch, dass du clever sein musst, indem du die richtigen Entscheidungen triffst, indem du die richtigen Kombinationen triffst. Aber das große Genre, was meine Comfort Zone ist, seit vielen Jahren, ist das Souls-Genre. Und da ist mir eigentlich egal, welches Game. Ich wechsle gerne durch, ich gehe da immer wieder hin, gerne zurück. Ob ich Elden Ring durchballer, ob ich einen Dark Souls Run mache, ob ich irgendwas versuche, was ich noch nicht gemacht habe. In Dark Souls 3, in Bloodborne, in Demon's Souls oder in anderen Souls-Likes, die ich für gut empfinde. Wenn ich soulze, kann ich abschalten. Wenn ich soulze, dann bin ich beim Spiel, dann kann ich mich voll reingeben. Ich sage mal gerne, es gibt verschiedene Arten von Gamern. Es gibt das eine Spektrum, das will halt abschalten, indem es nicht gefordert wird, indem du nichts groß machen musst. Die Leute spielen dann zum Beispiel gerne Pokémon Legenden Arceus, Listen abarbeiten, Donkey Kong, wo du halt einfach Button mashen kannst. Die wollen nach einem harten Arbeitstag nach Hause und wollen einfach abschalten den Kopf, wollen nicht groß nachdenken, wollen einfach genießen, schöne Mucke, fetzige Bilder, und das ist genau deren Ding. Und ich bin genau das andere Spektrum. Ich kann dann abschalten, wenn ich richtig gefordert werde. Wenn ich richtig überlegen muss, wenn ich richtig hart am Skill gepackt werde, wenn ich mich wirklich reinfuchsen muss in das Game, nur dann kann ich richtig abschalten. Ansonsten wird mir langweilig. Ansonsten kann ich mir nicht in das Spiel reingeben. Und deshalb, ich bin da komplett im anderen Spektrum. Ihr seid vielleicht in der Mitte oder eher auf der einen Seite. Das könnt ihr für euch einsetzen. Und deshalb ist das Souls-Genre genau das, was ich brauche, um abzuschalten. Ja, und well, wenn ich dir das gerade so erzähle, rate doch mal, was absolut seit einem halben Jahr mein absolutes Comfort-Game ist.
Elden Ring Nightreign?
Ja. Yep. Ich meine, ich habe dir gerade erzählt, ich liebe Roguelike. Ich liebe es zu knobeln und ich liebe Souls. Elden Ring Nightreign ist vielleicht das perfekte Spiel, das überhaupt je für mich kreiert wurde.
Das habe ich bis heute nicht gespielt. Wir haben schon mehrfach drüber gesprochen und ich habe bis heute keine Sekunde Elden Ring Nightreign gespielt. Hat das Spiel mittlerweile Crossplay?
Nee, leider nicht.
Ah, Mann, das wäre einfach. Weißt du, wenn sie jetzt einen Patch raus. Sie bringen auch jetzt, glaube ich, einen DLC, oder? Und wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein Update kommt, hey, passt auf, es ist hier großes Update, DLC, und ab jetzt gibt es Crossplay, dann wäre das, glaube ich, der Punkt, wo ich reinspringen würde.
Ja, leider nicht. Wir fragen uns auch, warum nicht. Das ist ein bisschen schade, weil ich auch mit anderen schon zusammenspielen wollte. Aber ja, Nightreign ist echt ein spezielles Ding. Und ich habe, by the way, überhaupt kein Problem damit, dass das Spiel hier keine großartige Nominierung bekommen hat. Es ist halt ein sehr spezielles Game. Und FromSoft hat genug Liebe erhalten in den letzten Jahren. Das ist schon okay. Es ist zu Nische, als dass ich jetzt sagen würde, das muss hier aber, weil da schlucke ich da meine persönlichen Gefühle. Also selbst beim Multiplayer sollte Split Fiction gewinnen. Aber wenn Nightreign gewinnt, würde ich mich natürlich immens freuen, weil das Spiel ist so gut. Aber es ist halt so speziell. Und ich habe es am Anfang auch nicht gecheckt. Und ich liebe Souls Gameplay, ich liebe diese Art, durch Skill besser zu werden, und dann ist es halt auch noch ein Roguelike. Und dann musst du auch noch so viel wissen und richtige Entscheidungen treffen und clever werden, und ich liebe Elden Ring Nightreign. Es ist, als hätten sie ein Spielprinzip, die mir liegen, genommen und für mich das perfekte Game geballert. Aber es ist halt einfach nicht für jeden, ja.
Ich glaube, der Grund, warum ich auch zu, also ein Grund, warum ich immer zu WoW Classic zurückkehre, also speziell Classic, nicht Retail, ist, ich glaube, also so ein Aspekt, den du ja nennst, ist, wenn du gefordert bist, dann kannst du abschalten. Natürlich, weil dein Kopf ist dann damit beschäftigt, sich darum zu kümmern, weißt du, das Game am Laufen zu halten. Und was ich eben sehr gern mag, so ein Spiel wie WoW ist für mich so ein richtig schönes Second-Screen-Game. Ich habe zum Beispiel so eine riesengroße Watch-Later-Liste auf YouTube, da sind ganz viele so Video-Essays drin gerade, zum Beispiel so 4 Stunden Video nur über Anime-Hintergründe, weißt du, also diese ganzen Hintergrundpanels, die immer gemalt werden. Und dann kann ich WoW spielen und dann sowas nebenher laufen lassen und einfach zuhören, weißt du, also einfach auch hier durch halt mehrere Inputs einfach das Hirn komplett füllen. Dass gar kein Platz ist für was anderes, so ein bisschen.
Ja, das mögen auch viele, ja. So, da noch was anmachen, hier noch ein Putzvideo im Hintergrund und dann was zocken und hier dann noch das Handy. Ich bin da genau anders. Ich will halt mit Gedanken bei meinem Spiel sein, ja.
Ja, bei mir ist es so, bei mir gibt es da 2 Varianten. Entweder ich habe ein Spiel, bei dem ich weiß, ich kann irgendwie einen Podcast nebenher hören, so ein Video-Essay schauen nebenher, so eine Serie und mich nebenher ein bisschen beschäftigen. Oder wenn es halt ein Spiel ist, wo ich jetzt wirklich rein will, zum Beispiel, als ich das Ghost of Yotei gespielt habe, dann möchte ich auch keine anderen Ablenkungen nebenher haben.
Mhm.
Aber gleichzeitig merke ich für mich, wie solche Spiele, die eben mehr von mir wollen, also wo ich dann sagen musste, okay, jetzt spielst du dieses Spiel, da finde ich immer weniger Zeit für aktuell. Und es gibt Spiele, da nehme ich die Zeit für, dann habe ich halt so Bock drauf, dann passt das, wie bei Ghost of Yotei der Fall war zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt eine Stunde Zeit zum Beispiel, dann tue ich mich manchmal schwer, eben wirklich halt einzusteigen, weil du weißt doch nicht, okay, wie tief bist du jetzt dann irgendwie in der Story drin oder so. Und ja, dann aktuell ist bei mir so leichte Kosten ein bisschen einfacher gefühlt.
Mhm, absolut okay, ja. Wie gesagt, da tickt ja wirklich jeder anders. Ich kann das verstehen.
Ja, ja. Aber dann kann ich auch direkt einsteigen mit dem Spiel, was ich heute mitgebracht habe. Das ist nämlich auch so ein richtig schönes Spiel. Das kannst du spielen, entweder so 10 Minuten oder 5 Stunden, wenn du drin versumpfst, ja. Hast du damals auf dem Gameboy, wir haben ja zum Beispiel über Krusty's Funhouse gesprochen, also weißt du, hattest einen Gameboy auf jeden Fall, und über Mystic Quest haben wir auch gesprochen. Hattest du Kirby's Block Ball?
Was ist ein Gameboy? Nein, ich bin 39, natürlich war meine Kindheit Gameboy. Kirby's Block Ball. Ich muss gerade mal überlegen. Fang du mal an und ich schau mal eben mir Gameplay an. Ich habe ein so ein Kirby-Game vor einer Weile auf Wunsch eines Zuschauers mal nachgeholt. Ich guck mal eben, ob es das war.
Okay, es ist ein bisschen, ich muss ein bisschen außen. Also Kirby's Block Ball ist ein Spiel, bei dem Kirby weggeschossen wird von einem Paddle und man lässt Kirby abbouncen an dem Paddle, um Gegner und Blöcke zu zerstören. Also im Grunde ist es ein Breakout.
Ja, ja? Genau.
Also, genau. Aber es geht nicht um Kirby's Block Ball, sondern es gibt jetzt ein Spiel, das heißt Ball Pit, wird geschrieben Ball X Pit. Das ist so, glaube ich, vor 2-3 Wochen erschienen. Und das ist im Grunde Breakout oder Kirby's Block Ball, je nachdem, wie ihr wollt, gemischt mit Roguelike. Und es ist so ein beklopptes Prinzip, aber es funktioniert halt, weißt? Also das Spiel hat so eine Dark Fantasy-Optik und du läufst halt mit einem Charakter von unten nach oben, ähnlich wie bei so einem Shoot'em-up ein bisschen, ja? Wie wenn du so 1943 oder halt irgendwie Bullet Hell läufst von unten nach oben, so einen Gang entlang und von oben kommen immer so Gegner in Form von Blöcken, so Skelette, Dämonen, was auch immer, ne?
Wie soll und diese Handy-Games da, die aber nicht wirklich das Game sind, was sie bewerben?
Ja, genau. Und du schießt, dein Charakter schießt halt permanent Bälle, die namensgebenden Bälle aus Ballpit. Und die prallen auch an Wänden ab und an Gegnern und machen dann Damage, wenn sie treffen. Und jeder Charakter schaut auch mit einem besonderen Ball. Zum Beispiel der erste hat so einen Ball, wenn der einen Gegner trifft, dann kriegt er Blutungsschaden. Und wenn die Bälle unten ankommen bei dir oder hinter dir vorbeigehen, dann sammelst du sie wieder ein, kannst sie wieder schießen. Das heißt, du musst immer die Gegner abballern mit den Bällen, die prallen überall durch die Gegend und so weiter. Dann, wenn Gegner sterben, lassen sie so Kristalle fallen, so ein bisschen wie bei Vampire Survivors. Ja, Vampire Survivors heißt das Spiel, oder? Das ist ein Survivor-Game.
Ja.
Und wenn du genug davon hast, steigst du auf und kannst dann ein neues Upgrade wählen. Entweder eine neue Waffe, also einen weiteren Ball, oder ein Passive. Und dann gibt's eben Bälle, wie zum Beispiel, wenn dieser Ball einen Gegner trifft, dann schießt der einen Laser. Oder wenn dieser Ball einen Gegner trifft, dann macht er Giftschaden. Und wenn dieser Ball einen Gegner trifft, dann fliegt er durch den Gegner erstmal durch, komplett durch die Reihe, bis er eine Wand trifft. Und dann gibt's Passives, wie mehr Schaden, wenn du Gegner von hinten triffst, von der Seite triffst. Oder du schießt Bälle aus dir raus, wenn du geheilt wirst. Und dann, also ganz klassisch Roguelike-mäßig, ja? Läufst da durch, bekommst immer mehr Bälle, füllst den Bildschirm mit Projektilen. Es ist einfach nur der Sensory Overload irgendwann. Dann, und das Coole ist halt dann, Tim, wenn du, wie bei Vampire Survivors, wenn du einen Ball auf drei Stufen hast, also du kannst auch zum Beispiel, wenn bei diesen Loadouts, wenn du aufsteigst, dieselbe Waffe nochmal wählen, bis zu zweimal auf Level 3, dann werden die halt besser bekommen, mehr Damage, mehr passive Fähigkeiten etc., wie man es halt kennt, ne? Und wenn zwei auf Level 3 sind, kannst du die fusionieren. Und dann kannst du sagen, ich nehme jetzt zum Beispiel den Giftball und den Erdbebenball und auf einmal habe ich halt Flächenschaden, der Gift macht. Und dann bist du vollkommen frei daran, dir neue Waffen zu bauen. Und manche von denen kannst du auch dann zusammenfügen zu komplett neuen Waffen. Auch wie bei Vampire Survivors, dass du eben eine komplett neue Kreation generierst. Und so gehst du halt durch diese Stages, ballerst hier die Gegner ab, hast dann immer drei Bosse pro Stage. Der letzte ist dann wirklich groß und füllt auch den Bildschirm mit Projektilen, dass du so ein bisschen ausweichen musst. Auch hier ähnlich wie bei einem Bullet Hell. Und dann denkst du, okay, interessantes Spielprinzip. Danach hast du so einen super runtergedummten City Builder, weil du das Spiel spielt an dem Rand von so einem Krater, der namensgebende auch hier Pit, ne, aus Ball Pit. Und da war früher Babylon, da ist jetzt ein Krater, wo du halt rein kannst, um Schätze zu finden. Und oben hast du so eine kleine Stadt. Und da baust du halt dann so Felder und Bäume und Gebäude. Und um die zu ernten oder aufzubauen, schießt du dann nach jeder Stage deinem Arbeiter wie so ein Flipperautomat durch die Stadt. Und immer wenn sie was berühren, bauen sie eben diese Ressource ab oder bauen dieses Gebäude auf. Und damit stellst du dann entweder wie Roguelike typisch dann permanente Passives frei oder neue Charaktere, mit denen dann wieder runter in die Pit kannst. Und dann, also die Charaktere starten alle mit anderen Bällen, aber haben auch alle Passives, die sich halt komplett unterscheiden. Zum Beispiel gibt es einen, der sagt, dass deine Bälle immer durch Gegner durchgehen, nicht an den abprallen. Oder es gibt einen Charakter, das sind zwei Charaktere, die die Bälle immer in die andere Richtung schießen wie der andere Charakter etc. Und es ist so ein Game, du spielst so einen Run, stellst dann irgendwas frei, so einen Bauplan für ein neues Gebäude, baust es, dann merkst du, oh, es fehlt mir halt ein bisschen Holz. Dann machst du nochmal einen Run, dann hast du das Zeug, baust das Gebäude, hast einen neuen Charakter, denkst du, ah gut, jetzt musst du den neuen Charakter auch noch testen, dann gehst du wieder in eine Stage und es ist crazy. Es ist so bekloppt von der Idee her, aber es funktioniert einwandfrei und greift so perfekt ineinander. Es ist absoluter Crack, dieses Game.
Ui. Also ich habe mir jetzt, also es war, ich habe das Kirby's Block Ball nicht gespielt, aber ich kenne Alleyway und verschiedene Versionen davon. Und ich muss dazu sagen, dieses Ball X-Pit haben wir damals in einer State of Play, glaube ich, gesehen. Oder es war eine Direct, kann ja beides gewesen sein, weiß ich nicht mehr.
Mhm, klar.
Und sah super aus. Also ich habe damals schon gedacht, oh Mann, das ist ja dieses, wie du sagst, dieses Handy-Game-Prinzip oder halt, ja, hat mich an Alleyway erinnert. Aber... Also Alleyway und Breakout ist, glaube ich, dasselbe Game, nur eins, genau. Eins davon ist irgendwie die Marke und das andere ist das Spielprinzip oder so. Auf jeden Fall sah sehr interessant aus und ich habe damals schon überlegt, dass dieses Spielprinzip eben mit diesem Roguelike, dass das sehr gut funktionieren könnte und ich glaube wirklich, dass das sehr viel Spaß macht und dass das sehr schnell sehr süchtig macht, weil man eben dieses Gefühl, man trifft Entscheidungen und auf einmal noch viel mehr Bälle und dann sieht man halt, wie die Gegner schmelzen, dann wird es aber mal kniffliger und man will dann halt überlegen, wie man besser wird und dann nach und nach immer weiter vorankommt. Ich glaube zu 100%, dass das wirklich Spaß macht und ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass das was für mich ist, Mann. Ich liebe Roguelike.
Also was halt so, und das Schöne ist halt hier, du kannst, also klar kannst du einfach ganz simpel, wenn du, also den Charakter, den ihr bewegt, auch für euch als zum Zuhören, könnt ihr frei bewegen und wenn ihr eben nah an Gegner kommt, greifen die euch an, aber ihr könnt auch den Winkel eurer Bälle einstellen, also wie schießt ihr die jetzt weg, in welche Richtung, um eben über Banden zu spielen und so weiter und es ist dann auch total geil, du kannst ja dann versuchen zum Beispiel, wenn du so einen kompletten Block aus Gegnern hast, ja, dass du so eine Schneise in die Seite schießt, dass dann die Bälle immer so ganz schnell abprallen zwischen zwei Reihen und immensen Schaden verursachen. Das heißt, es ist nicht nur reines Number-Go-Up, sondern schon so auch ein bisschen irgendwann die Überlegung, hey, wie platziere ich die Bälle, wo schießt sie hin, wie lasse sie abprallen. Vor allem dann jede Stage, also du stellst dann auch, immer wenn du mit einer Charakterklasse eine Stage komplett clearst, bekommst du ein Zahnrad. Und mit zwei Zahnrädern stellst du eine weitere Stage frei. Das heißt, du bist auch angewiesen, mit mehreren Charakteren die Stages zu spielen. Und jede Stage hat ein neues Gimmick so ein bisschen. Zum Beispiel Stage 2 ist so ein Eislevel. Und dann kommen erst die Gegner, die haben dann so Eiswelle vor sich oder neben sich oder hinter sich. Das heißt, dann musst du auch überlegen, okay, wie komme ich jetzt an diesen Gegner ran? Oder wie lasse ich meine Kugeln korrekt abprallen, damit sie die Gegner treffen können? Das heißt, es bleibt nicht immer stumpf, ich baller da jetzt rein, sondern man muss so ein bisschen auch überlegen, ein bisschen sich richtig bewegen, auch permanent Geschossen ausweichen. Und ja, es macht halt bei mir genau die richtigen Synapsen an. Auch dieses geil, ich möchte experimentieren, gucken, wie da irgendwelche Waffen und Passives zusammenspielen, Waffen neu kombinieren und alles. Weil das fand ich auch immer bei Vampire Survivors so geil, weißt du, dieses Gefühl so, oh mein Gott, vielleicht habe ich jetzt ja die beiden Waffen, die dann zusammen irgendwas Neues, Cooles machen.
Oh ja, bei Vampire Survivors, da bist du ja bei mir an der falschen Adresse.
Okay, das hat dir gar nicht getaugt.
Ich find's grausam. Ich finde, es gibt so Spiele, wo ich bis heute nicht verstanden habe, warum die Leute da so drauf gehen. Aber nicht aufgrund des Spielprinzips, sondern das Spielprinzip verstehe ich, warum es Spaß macht. Mhm. Aber bis auf den Punkt, dass man ja wirklich gar nichts selber macht. Also, das Einzige, was man macht, ist rumlaufen. Aber was ich so schade finde daran ist, dass das Spiel so abgefuckt hässlich ist. Es gibt so viele Spiele mit diesem Spielprinzip, die gut aussehen oder die interessant aussehen. Vampire Survivors sieht Arsch aus und hat dann auch noch dieses super lame Game. Ich habe gedacht, wenn euch das Spielprinzip gefällt, spielt doch was anderes. Ich habe nie verstanden, warum die Leute so abgehen auf Vampire Survivors.
Ich gebe dir das. Ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm. Zu der Zeit gab es nicht viel mit dem Gameplay. Also dieses Ding mit dem, dass du im Grunde nichts machst, ist, sehe ich weniger als Einschränkung, weil so in vieler Weise auch als, gerade wenn es kniffliger wird, als Herausforderung, weil du dadurch, dass du eben nicht hundertprozentige Kontrolle über deine Angriffe hast, ja, bist du gezwungen, sehr viel mit sowas wie Kiting zu arbeiten. Umso weiter du kommst, umso schwerer wird es.
Ja, du läufst die ganze Zeit weg, genau.
Oder ähnlich unbedingt, du musst auch wissen, wo du wann stehst, wenn deine Sachen triggern. Dass du halt dass du im Grunde deine Cycles kennst und so weiter. Das ist schon ein bisschen kniffliger. Aber der Grund, also fairerweise, ich habe sehr wenig Zeit in dieses Spiel solo gesteckt. Aber zusammen mit Freunden, ja, ich habe so in meinem Freundeskreis zum Beispiel einen Dude, der ist jetzt nicht der große Gamer, ja. Aber wenn wir dann zu dritt oder viert Vampire Survivors spielen, ist immer Gaudi, weißt du, weil es passieren Dinge. Er war auch dann, kein Gamer, ja, aber er war irgendwann auch so drin und wusste bei seinem Charakter, welche Items er braucht und alles. Und man feiert es dann, weißt du, wenn man dann so kurz vor knapp noch ein Upgrade kriegt und dann wird der Bildschirm freigeräumt. Und das ist schon, also Multiplayer in dem Game ist wirklich güldisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Aber ja.
Gebe ich dir. Es gibt doch Spiele, die nach was aussehen.
Ja, mittlerweile schon. Mittlerweile gibt es schon, es gibt zum Beispiel, auch wenn ihr mal Bock habt, so ein Spiel zu spielen, also erstmal gut, ich glaube Vampire Survivors kostet irgendwie so 80 Cent oder so, keine Ahnung. Ja, ja. Aber es gibt auch zum Beispiel eine Hololive-Version von dem Game im Endeffekt, weiß nicht mehr, wie es heißt, aber wenn ihr nach Hololive Vampire Survivors googelt und ihr seid im VTuber-Game drin, dann gibt es da ein Free-to-Play, um mal reinzuschauen. Megabonk ist ein Spiel nach aktuellem Stand, was es gibt. Aber ich wollte gar nicht so viel auf das Survivor-Genre eingehen, weil du vorher gesagt hast, Optik, ne? Was ich mag an der Optik von Ballpit, und wenn du vielleicht mal irgendwie nochmal Screenshots oder Videos gesehen hast, es hat so nicht direkt eine Pixel-Optik, weil es sind eindeutig 3D-Elemente. An was mich das immer erinnert, ist so ein bisschen an die, wie 3D-Games auf dem Nintendo DS aussahen.
Ja.
Wenn es irgendwie Sinn ergibt. Und das, finde ich, ist ein sehr charmanter Look, den mag ich total gern. Weil es gab auch mal so ein Platforming-Adventure, so ein relativ kurzes, heißt A Short Hike, wo man so einen Vogel spielt, der den Berg hochklettern muss, ja. Und so einen Berg erkundet. Das hat auch so eine Optik. Und das finde ich schon schön. Es ist jetzt keine Optik hier, die jetzt Bäume ausreißt, wo du sagst, boah, mein Gott, was für ein schön aussehendes Indie-Game oder so. Aber es ist schon stimmig. Und es hat halt so, ich weiß nicht, es ist so goofy, dass du halt dieses Dark Fantasy-Szenario hast, das sich von der Optik her sehr ernst nimmt, gepaart mit diesen total bescheuerten Mechaniken, ja, also dass du auch deine Arbeiter durch diese Stadt katapultierst, weißt, und dann die an den Gebäuden abprallen und dann so Dragon Ball-mäßig und Schweife hinter sich herziehen, wenn sie zu schnell werden, also absolut großartig. Und ich habe es mir halt für die Switch 2 auch geholt und dafür ist es halt perfekt, weißt, an einem Tag war ich erkältet, saß dann im Erkältungsbad in der Badewanne, hab dieses Spiel gespielt. Optimal, weißt du?
Ja, ja, genau. Dann so einfach reingehen in so eine Spiele. Nee, das sehe ich dich. Das macht bestimmt Spaß. Ich stelle mir, es gab auch mal so ein Roguelike, ich komme bestimmt nicht mehr auf den Namen, aber es gab auch mal dieses Roguelike-Prinzip von, ach, wie hieß das? Wo du im Endeffekt einfach nur Bälle von oben hast fallen lassen. Peggle hieß das, glaube ich. Kennst du Peggle?
Oh. Ja, du meinst, wo das im Grunde Pachinko ist, wo du die Kugel reinschießt und dann musst du diese Sachen abräumen.
Ja, genau, genau. Da gab es auch mal so ein Roguelike, wo halt das Prinzip sehr simpel gehalten
Ball,
wurde. Aber
Ballionaire.
Wie?
Ballionaire.
Kann sein.
Das habe ich nämlich auch gespielt.
Ja.
Du hast so eine, also die erste Stage ist eine Pyramide und du kannst in dieses Pachinko-Board selber deine Bumper und so reinsetzen und deine Items.
Ja, genau.
Und, oh mein Gott, das war so, für ein paar Wochen war das mein Leben, dieses Spiel, ja. Weil da hast du dann, das war dann so, ja, wenn du diesen Bumper triffst, dann spawnt ein Coin und dann, wenn du an dem Bumper triffst, dann werden alles, was du hinter dir herziehst, verdoppelt, also zum Beispiel auch Coins und dann kannst du es, dann wenn du ein Sparschwein triffst, dann geht es da rein. Ballionaire, crazy Game. Ich war da total enthusiastisch, eine gute Story. Ich war total enthusiastisch über Ballionaire, ja. Weil ich habe es auch on Stream gespielt und du wirst so hype, obwohl du halt nichts tust. Also du kannst ja aktiv nicht, außer gut, du musst ja strategisch planen, wo deine Trigger und Bumper und so sind. Klar, aber sobald die Kugel drin ist, machst du halt nichts mehr, ne? Und ich habe das dann meiner Freundin gezeigt. Weil ich dachte, Alter, ist das geil, ja. Und dann schaut sie da so zu und dann so, ja, das ist ja voll doof. Und dann so, oh mein Gott, mitten ins Herz, weißt du. Da passiert ja gar nichts. Machst du eigentlich irgendwas? Und so, ja, ich platziere die Teile. Und so, ja, scheiße, ja, ja. Langweilig. Also, Gott.
Nee, ich mag sowas. Das ist ja auch wieder so deckbeladen. Das ist genau wie der Battle-Modus bei Hearthstone, wo du ja im Endeffekt nur, du kaufst deine Karten und packst kurz deine, und der Rest ist ja Auto-Battle. Also, die Kämpfe funktionieren automatisch, aber du hast halt deine Karten positioniert. Und ich mag sowas total gerne. Vor allem kann man sowas so gut nebenbei spielen.
Stopp, Hearthstone hat auch so einen Auto-Chess-Mode mittlerweile. Yeah. Wie lange habe ich dieses Spiel?
Schon voll lange, Mann. Hearthstone Battlegrounds.
Gott. Ich habe nur Ding gespielt, die Version von League, das Teamfight Tactic, habe ich eine Zeit lang gespielt.
Das sagt mir jetzt nichts. Aber ich glaube, das ist ähnlich, ja.
Ja, ja, ich glaube, es ist auch so, das klang jetzt wie so ein, also du kaufst im Grunde Karten und ist auch so, dass wenn du mehrere vom selben kaufst, dass du dann verbinden kannst zu einer besseren Einheit?
Ja, genau.
Okay, dann ist es ziemlich ähnlich wahrscheinlich, ja. Ja,
also das ist auch das Spiel, worüber ich heute sprechen wollte, Hearthstone Battlegrounds, das wusstest du nicht? Aber du hast Hearthstone gespielt, oder wie?
Ja, ja, aber ich habe Hearthstone gespielt, also das ist Urzeiten her, also ich würde mal sagen, ich habe das erste Jahr maximal Hearthstone gespielt.
Ja.
Also ich weiß um Hearthstone, ich habe auch vor einem halben Jahr gab es so eine Videoreihe bei der Day 9. Das ist ein super alter ursprünglich StarCraft-Caster, der halt Blizzard-Content auch macht. Der hat so alle Spiele wieder besucht, von die er früher gespielt hat. Und dann hat er eben Hearthstone gespielt, nachdem er halt irgendwie Jahre nicht mehr Hearthstone gespielt hat. Und es war halt super funny, ja. Also, schaut euch diese neuen Karten an, so, was zum Fick passiert hier, weißt du? Also,
ja, absolut. Achso, wegen hier Power Creep, oder nicht?
Ja, ja, weil er halt irgendwie... Ja. Er geht dann in so ein Match und so, allein die Effekte, bis die abgehandelt sind, so. Aber ja, ich meine, du redest ja eh über diesen neuen Modus.
Wie das alte und das neue Yu-Gi-Oh!, ja.
Ja, genau.
Ja, also ich spiele Hearthstone auch schon seit... Ach, super vielen Jahren, seit 8 Jahren, also seit ein Jahr, nachdem es rauskam, weil ich bin großer WoW-Fan und ich liebe die Lore, die Geschichte. Ich habe da Videos zu gemacht, habe mich da eingelesen. Ich kann dir von ganz vorne erzählen, von den Titanen und wer Sargeras war, warum er böse wurde, zu den Drachenaspekten. Und ich liebe die ganze Geschichte. von Warcraft und deshalb fand ich es natürlich toll, dass es jetzt ein Deck, also ein Trading Card Game gibt mit eben den ganzen Karten, mit dem Bezug zum Warcraft-Universum. Das hat mich natürlich, hat mich sehr abgeholt, weil es dann doch eben sehr schön ist, wenn du Charaktere auf den Karten siehst, die thematisch passen zu der Figur, wie sie existiert hat und dann halt aber auch einfach schön designt sind. Und hab dann damals mit Hearthstone angefangen und Hearthstone an sich ist ein eher simples Card Game. Es ist, du hast jede Runde, bekommst du halt mehr Geld, kannst dann immer Karten kaufen, die so und so viel kosten und dann wird halt gekämpft. Aber wie gesagt, um das normale Hearthstone soll es gar nicht so doll gehen. Ich meine, das haben wahrscheinlich die Leute auch über die ganzen Jahre schon mal gesehen. Und es ist komplizierter als Pokémon. Es ist aber nicht so kompliziert, also bei weitem nicht so komplex wie die beiden großen Yu-Gi-Oh! Oder Magic. Und seit einigen Jahren gibt es da jetzt, wie gesagt, so einen, genau, den Auto-Battle-Mode. Das nennt sich Hearthstone Battlegrounds. Und ich, im ersten Moment war ich super skeptisch, was das jetzt hier soll, so ein neuer Modus. Das Schöne ist, der ist komplett free-to-play. Das heißt, du kannst dann einfach Hearthstone runterladen und kannst das Spiel spielen. Sie wollen halt, dass du Geld dafür ausgibst für den Battle Pass. Dass durch den Battle Pass kannst du eigentlich halt nur als eine größere Auswahl, aber als Helden. Das ist eigentlich alles. Und ja, du wählst halt einen Helden aus und dieser Held hat halt eine kleine Fähigkeit, die du machen kannst. Und das Spielprinzip ist sehr simpel. Du fängst an, du siehst im Gasthaus erstmal immer drei Minions von Gasthausstufe 1. Du hast drei Geld am Anfang, drei Gold und jede Karte, die du kaufst, kostet drei Gold. Das heißt, erst dazu kaufst du für drei Gold eine Kreatur, packst sie auf dein Feld. Da gibt es dann verschiedene Effekte, das kennt man alles aus den Karten. Entweder Kampfschrei, die Karte hat einen Effekt auf den Board, wenn sie reinkommt. Oder halt Todesröcheln, sie hat einen Effekt, wenn sie stirbt. Oder sie hat einen Effekt, wenn sie angreift. Oder sie hat gewisse andere D-Effekte, das sagen wir mal einfach mal, solange die Kreatur auf dem Feld ist, werden alle Todesröcheln-Effekte doppelt ausgelöst. Ihr könnt euch, glaube ich, ein Bild machen, was da so dann existieren könnte. Es gibt Kartentypen, dass du halt sagst, wir haben hier Murlocs, wir haben Untote, wir haben Naga, wir haben Wildtiere, wir haben Drachen und Dämonen, ach ja, und die Stacheleber gibt es. Und Elementare, genau. Das sind sie und ja, dann wählst du halt aus. Natürlich, die Völker untereinander haben gewisse spezielle Effekte und Synergien. Im nächsten Zug hast du 4 Gold, dann da drauf hast du 5 Gold. Du kannst die Gasthausstufe erhöhen, indem du Gold ausgibst. Das Erhöhen der Stufe wird jeden Zug ein günstiger. Und du kannst auch das Board erneuern, indem du ein Gold ausgibst. Also du bekommst immer mehr Gold bis hin zu 10 und musst mit dem Gold immer mehr haushalten, um Minions zu kaufen. Um aber auch eine höhere Gasthausstufe zu erlangen, weil da sind die besseren Minions. Und musst dann halt wirtschaften mit dem Geld, was dir zur Verfügung steht. Packst dann deine Kreaturen auf ein Brett. Du kannst da, ich glaube, bis zu 7 Kreaturen liegen haben. Und der Kampf findet komplett automatisch statt. Deine erste Kreatur greift irgendeine random Kreatur des Gegners an, außer sie hat Spott. Dann greift die ganz linke vom Gegner an, dann deine zweitlinke, dann die vom Gegner und so weiter. Das wird alles abgehandelt. Es ist sehr predictable und deine Aufgabe ist es halt, ein Board so zu bauen, dass es entweder in der Gasthausphase besonders stark wird oder dass vielleicht auch durch die Effekte im Kampf, dann der ja automatisch stattfindet, halt ein sehr starkes Board entsteht. Und das ist mittlerweile sehr cool ausgearbeitet, weiterhin sehr gut gebalanced und ist für mich das perfekte Spiel nebenbei, weil du halt nur kurz dein Gasthaus baust und dann wartest du, bis alle fertig sind und der Kampf passiert automatisch. Also ich kann das halt auch einfach super gut neben dem Schneiden spielen.
Ich hab gerade das Screenshot angeguckt. Also ja, es ist ja, in meinem Kopf hat es jetzt nach dem ersten Ding anders aufgebaut, weil ich eben das eben Teamfight Tactics im Kopf hatte. Aber es ist immer noch 1:1 Hearthstone vom Ding. Aber also du hast ja gemeint, es passiert einfach automatisch von links nach rechts, oder wie? Mhm. Und dann greift dein ganz linker auch immer den ganz linksten vom Gegner an?
Irgendein random, außer eine Kreatur hat Spott, dann wird sie angegriffen. Genau. Ja.
Mhm. Okay, nee, cool. Also ich sehe es gerade, weil, also der Unterschied für dich auch, warum ich es anders dachte, bei Teamfight Tactics ist es auch so, du hast halt ein Spielbrett wie ein Schachbrett und kannst dann deine Einheiten da draufstellen. Und dann ist es aber ähnlich wie bei zum Beispiel einem StarCraft, dass da halt die Einheiten dann halt in Combat gehen. Und es ist dann schon wichtig, wo du sie hinstellst, weil manche Einheiten können andere blocken und so weiter etc. Aber ja, wie du sagst, man gibt da halt dann die Kontrolle aus der Hand. Und ich finde, was halt auch so ein Ding ist, es ist dann auch im PvP gar nicht so ärgerlich, wenn man verliert, weil klar kann man Fehler machen, wenn man jetzt irgendwie falsch kauft und so und falsch plant. Aber immerhin musst du keine Entscheidung treffen im Kampf und da kannst du ein bisschen aufs RNG schieben. Das macht es so ein bisschen,
ja.
bisschen leichter zu verdauen, wenn man verliert, vielleicht wenn man es jemand ist, der dann sich so sehr investiert und sagt so, oh, der Gegner, bla bla und so.
Ja, es hat einen tollen Mix natürlich zwischen RNG, weil natürlich, du kannst nicht beeinflussen, welche Kreaturen im Gasthaus erscheinen. Du kannst es wie, also es gibt in solchen Spielen, ich nenne es immer Economy Game. So, du kannst natürlich ja, sagen, es ist Glück, aber du kannst natürlich dem Glück auch auf die Sprünge helfen, wenn du zum Beispiel clever planst. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel, das glaube ich leicht verständlich ist. So, stell euch mal vor, ihr habt einen Helden, den gibt es auch so. Immer wenn du einen, ach witzig, habe ich vergessen die Klasse, immer wenn du einen Piraten kaufst, bekommst du ein Gold zurück. Das heißt, du gibst 3 aus, kaufst einen Piraten und bekommst ein Gold wieder. Das heißt, das ist eine tolle Fähigkeit. Du hast tendenziell ein bisschen mehr Gold zur Verfügung, wenn du clever wirtschaftest. So. Das heißt, du kannst jetzt sagen, ja, es ist ja RNG, welcher Pirat erscheint. Ich kann ja nicht beeinflussen, welche Kreaturen im Gasthaus erscheinen. Das ist korrekt. So, jetzt gibt es aber einen Piraten, der kostet 3 Gold, wie jede Kreatur. Und wenn du ihn verkaufst, bekommst du 3 Gold zurück. Bist du jetzt clever genug, mitten im Gasthaus diesen Piraten zu kaufen, um ihn direkt wieder zu verkaufen und ein Gold Gewinn gemacht zu haben? Oder siehst du diesen Trick nicht? Weißt du, was ich meine? So, also hast du da, weil sobald, wenn du das weißt, dann hast du ein Gold mehr zur Verfügung. Kannst es ausgeben, um das Gasthaus neu zu verwürfeln und hast dann deinem RNG auf die Sprünge geholfen, indem du halt clever gespielt hast. So, und das ist halt, ist wie bei The Binding of Isaac. Da kann man immer sagen, ich kann ja nicht beeinflussen, ob ich Schlüssel, Bomben oder Items bekomme. Du kannst aber dem auf die Sprünge helfen, indem du ein cleveres, gutes Economy-Game an den Tag legst. Da fängt so an mit Kleinigkeiten. Du musst zum Beispiel manchmal, gibt es Blöcke, die Items versperren, die du mit einer Bombe aufspringen musst. Du hast vielleicht aber keine Bombe. Aber was ist, wenn jetzt in dem Raum, in dem du gerade kämpfst, ein Gegner langläuft, der explodiert? Bist du jetzt schlau genug, diesen Gegner, während du ihn tötest, an die Stelle zu ziehen, wo jetzt dieser Stein ist, oder bist du es nicht? Weil dann hast du eine Bombe gespart. Entweder hattest du gar keine oder du sparst einfach eine Bombe, die du später brauchst. Das nennt sich Economy Game. Und das hat halt hier bei Hearthstone eine ganz, ganz tolle Komponente. Und deshalb kann man eben durch Cleverness und durch tolles Taktieren eben dem RNG so auf die Sprünge helfen. Aber es ist natürlich trotzdem, klar, du kannst noch so oft rerollen. Wenn du dir ein Bild baust, der eben gewisse Karten braucht und sie kommt nicht, dann wirst du wahrscheinlich nicht Erster werden in der Runde. Aber es ist, wie du sagtest, auch nicht schlimm. Dann machst du halt eine neue. Freust dich auch manchmal einfach, wenn der Gegner ein geilen Bild hat. Es ist auch manchmal so, dass ich sehe, okay, wow, Alter, was geht denn bei dem gerade ab? Was ein geiles Board, GG, gut gespielt, neue Runde.
Mhm. Ich habe gerade, während du geredet hast, meinen Blizzard-Launcher geöffnet, weil ich ja jetzt gerade wieder WoW spiele aktuell und werde erstmal gleich Hearthstone installieren, wenn ich mir das auch angucken möchte.
Es ist halt wirklich kein Downside, weil es ist halt wirklich Free-to-Play. Wie gesagt, der Battle Pass,
ja, eben.
Den gibt es ja und ich habe ihn auch aktiv, weil ich gerne spiele und weil ich gerne eine Auswahl habe. Du musst halt immer Helden wählen, die Fähigkeiten. Es gibt einige, die eigentlich sind die alle gut, nur einige machen gewissen Spielern mehr Spaß als anderen. Und ich habe da halt gerne die Auswahl aus 4 statt aus 2. Aber es ist nicht so, dass die guten Helden nur dem Battle Pass gezeigt werden. Du hast halt nur eine höhere Auswahl und theoretisch damit auch eine höhere Chance auf, ja, ich sag mal, die starken Helden. Aber es ist eigentlich im Moment jetzt nicht so, dass es so Helden gibt, die einfach wirklich deutlich stärker sind als andere. Es gibt halt, manchmal kann man Glück haben, dass es gibt nicht immer alle Klassen. Also es gibt nicht immer alle Drachen, Piraten. Sondern es sind jedes Mal, glaube ich, 3 ausgeschlossen. Sondern wenn es jetzt, sagen wir einfach mal, Murlocs gibt, dann gibt es einfach Helden, die besser synergieren mit Murlocs und dann ist es halt gut, ein bisschen mehr Auswahl zu haben.
Mhm. Ist es auch so, also bei Teamfight Tactics ist es so, dass die, also es gibt auch Sets, sagen wir mal so, an Helden. Dann war zum Beispiel mal das Theme, dass es halt alles so spacey ist. Oder dann ist es halt mal, jetzt ist es das, keine Ahnung, das Asia-Set, ich keine Ahnung, gab es nicht, aber als Beispiel. Also rotieren die Karten, die verfügbar sind, deren Synergien auch irgendwie durch dann bei dem, oder ist es immer das Gleiche?
Also Themes hat es nicht, nein.
Aber der Kartenpool ändert sich, oder ist es immer ein gesetzter Kartenpool?
Der Kartenpool ändert sich je nach, also es gibt Karten, die sind allgemein immer da, weil sie immer gut sind. Auf alle. Und es gibt halt Karten, die sind dann, wenn Piraten dabei sind, gibt es natürlich Karten, die extra aus dem Piraten-Set stammen, ja. Die dann halt auch nur mit den Piraten synergieren und die sind nicht da, wenn die Piraten nicht im Spiel sind, ja. Und dementsprechend, es gibt auch Helden, die sind dann exklusiv für. Also es gibt halt, wie gesagt, der, den ich vorhin erwähnt habe, der dir Geld gibt, wenn du einen Piraten kaufst, der macht keinen Sinn, wenn keine Piraten da sind. Der wäre dann nicht im Pool, ja.
Verstehe, mhm. Wie lang hast du jetzt, also wie lang spielst du den Modus jetzt dann schon? Also es ist was,
seit das da frisch ist, entdeckt hast? Also es müsste 5 Jahre sein,
oh,
glaube ich. Ja.
Oh, crazy. Diesen Modus gibt es seit 5 Jahren?
Meine, den gibt es schon echt lange, ja. Ich habe nämlich neulich mal darüber gesprochen. Da habe ich auch gemerkt, der ist schon wirklich, also vor allem habe ich mich gewundert, wie lange ich Hearthstone tatsächlich schon spiele. Und dann habe ich gesehen, dass es auch Battlegrounds schon wirklich lange gibt. Es hat auch schon große Änderungen über die Zeit erfahren, so dass sie manchmal halt sagen, hey, hier ist so ein kleines Event, hier gibt's jetzt noch so kleine Quests, die du machen kannst, so kauf so und so viel Drachen, dann bekommst du einen kleinen Bonus. Die sind dann auch mal wieder weg, dann wieder da. Jetzt gerade haben sie so Partner, die du noch dazu haben kannst, die sind dann aber auch wieder irgendwann weg und das hält das Ganze so ein bisschen frisch. Und alleine dadurch, dass halt auch mittlerweile eine so große Auswahl an Helden da ist und Klassen, dass es halt, du weißt halt nie, welche Klassenkombination ist verfügbar, deshalb Ich spiele es jetzt schon so lange und für mich ist es immer noch nicht langweilig. Vor allem manchmal ist es auch so, da spiele ich es eine Weile nicht, weil ich keine Ahnung, irgendwie, also ohne irgendwelchen Grund, und dann freue ich mich halt ein halbes Jahr später nochmal zu spielen und irgendwie eine komplett neue Meta kennenzulernen. Es kommen auch immer wieder neue Karten dazu.
Ja, ich weiß nicht, ob Hearthstone im normalen Kartengame was noch für mich wäre, weil, ja, ich glaube, es ist die Kombination aus, es ist sehr simpel, aber gleichzeitig doch schon recht komplex. Und die RNG-Lastigkeit des Spiels ist halt sowas, was für viele natürlich was von dem Game ausmacht und ja für viele auch aufregend ist, weißt? Aber ich bin jemand, das mir dann schon ein bisschen zu viel RNG. Jedenfalls von dem, was ich gesehen habe, kann ja auch jetzt anders sein. Aber damals war es auch schon so, da war es nicht ganz so tragisch, aber mittlerweile ist es ja wirklich wild. Dann spielst du einen Dude, dann kriegst du eine komplett zufällige Karte mit 5 anderen Effekten.
Ja, ja, ja.
Und ja, das ist halt so Snowball. Ich meine, das ist auch wieder, das macht es ja auch aufregend. So ist ja nicht. Also ich sehe den
schon
auf jeden Fall den Reiz.
Das größte Hast Problem ist, damals? Das Spiel ist viel zu hard pay to win. Also du musst, für den normalen Modus musst du viel zu viel Geld ausgeben, wenn du wirklich mit Competitive mithalten willst, weil einfach die guten Karten so viel stärker sind und du sie halt wirklich nicht consistent bekommst. Also da reden wir wirklich vom neuen Set von 500 €, wenn du mithalten willst. Jedes Mal.
What?
Ja.
Okay, das ist crazy. Aber kriegst du, wenn angenommen, du bist jetzt ein Free-to-Play-Spieler, kriegst du zumindest ein bisschen was zusammen? Weil ich habe damals, glaube ich, schon auch ein bisschen Geld immer ausgegeben, weil ich habe es halt gesehen wie ein Trading-Card-Game. Weißt du, ich würde auch Booster kaufen oder so. Gut, jetzt mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile würde ich Einzelkarten kaufen. Aber wenn du ein Trading-Card-Game spielst, musst du ja auch Produkt irgendwo herholen.
Ja, also du kannst das spielen, wie wenn du ein Trading-Card-Game kaufst, Magic, Yu-Gi-Oh! Oder so, und es kommt ein neues Set und du sagst, komm, ich gönn mir mal ein Display und ich hab Spaß, gibst eine Huni aus, hast halt richtig viele tolle Karten. Klar, dann kaufst du vielleicht noch ein paar Karten nach, dann hast du 200 € ausgegeben, dann hast du ein gutes Standarddeck, kannst ein bisschen spielen, kannst mit Freunden spielen, kannst auch mal auf Turniere gehen, aber du wirst halt auf keinem Turnier Weltmeister werden. Du wirst auf keinem Turnier, wo die großen Spielen irgendwie mithalten können, weil du einfach Consistency brauchst in deinen Decks und dafür brauchst du halt die spielstarken Karten eben auch in ihrer maximalen Anzahl oder eben in der Anzahl, wie es am besten bestimmt ist. Und das ist bei Hearthstone ähnlich. Du kannst ein bisschen Geld ausgeben, sagen, wenn mal ein neues Set kommt und du ballerst für 80 € 40 Packs, hast coole Karten, hast vielleicht noch ein bisschen Staub über und craftest dir 1-2 Karten, die du für das Set brauchst, dann kannst du spielen, du kannst auf die Ladder gehen, du hast dann bestimmt auch tolle Duelle auf Augenhöhe, weil die Ladder eigentlich ziemlich gut gebalanced ist, also die Rangliste. Und wenn du dann gegen welche spielst mit ähnlichem Rang wie du, dann hast du Spaß dabei. Aber wenn du halt competitive denkst und du sagst, ich will aber halt auch angreifen, dann brauchst du die Karten und dann ist Cashen angesagt.
Mhm. Weil du ja gesagt hast, ja geil, ein WoW-Kartenspiel. Hast du dann damals auch das Warcraft-TCG gespielt?
Das Warcraft-TCG? Nein.
Weil viele von den Artworks waren ja recycelt aus dem. Also das habe ich nämlich damals gespielt. Ich habe, nachdem ich eben meine erste große Phase Magic hatte, kam irgendwann das WoW-TCG raus und das war großartig. Also es war tatsächlich ein wirklich, wirklich gutes Trading-Card-Game, wo auch viel von der DNA dann von Hearthstone mit reingeflossen ist. Weißt du, dass du halt einen Helden wählst, dass der auslegt, welche Karten du spielen kannst, sei es jetzt Verbündete, welche Spells und so. Das war wirklich ein gutes TCG. Das wurde dann dadurch gestorben. Es hat auch eine riesengroße Competitive-Szene. Also das war ganz cool. Du als Lore-Meister wirst dich freuen. Sie haben dann eben auch ein Dark Moon Fair gehabt. Das war deren internationale Turnierserie, die halt von Ort zu Ort gereist ist.
Cool, ja.
Und dann war halt auch in Frankfurt war eine Dark Moon Fair mit halt, das war immer gepaart mit einem riesengroßen Standardturnier und zahlreichen Side-Events, wo du halt dann irgendwelche Promos gewinnen kannst. Du konntest dir Demo-Runden geben lassen. Und das hat dann irgendwann seinen Publisher verloren. Und ist dann zu einem anderen Publisher gegangen und ab dann ist es gestorben, leider. Und das war, weil es war in der Zeit, als es live war, wirklich einer der Major Player für in diesem TCG-Raum. Sehr, sehr schade. Wollte ich nur als Anekdote noch loswerden.
Ja, ja, cool. Ich habe witzigerweise davon eine Karte hier, die wurde mir mal geschenkt. Deshalb, ich wusste, dass es das gibt. Ich habe nicht alleine gedacht, das ist so Fanart oder so, aber nee, irgendwann wurde mir mal eine Karte hergeschickt davon, ja.
Ja, ich meine, da kommt ja auch der legendäre Spektraltiger her. Weil sie haben ja irgendwann eingeführt, dass du Karten ziehen kannst, auf denen ein Code zum Freirubbeln ist, den du dann in WoW einlösen kannst für echte Items. Zum Beispiel eben auch so verbrauchbare Sachen wie jetzt irgendwie so Feuerwerk oder so Kleinigkeiten. Und es gab dann ein Set, da war die Chance, dass du einen Code findest für den Spektraltiger, das ist ein Reittier. Und das war super selten. Und da war ich dann auf der Gamescom in 2007 vielleicht oder so. Oh nee, 2010, 2011, so um den Dreh rum, ja. Und da kam gerade das Set raus mit diesem Spektraltiger und dann war ich mit Freunden, nee, es war noch auf einer Games Convention, weil es war noch Leipzig, aber ist ja auch wurscht jetzt. Wir waren in diesem Kartenladen für ein Turnier, weil wir dachten, wir sind eh jetzt hier auf der Games Convention, also können wir auch hier das Local spielen für WoW TCG am Tag davor. Und da kam auch das neue Set raus und mein Kumpel und ich, wir haben uns ein Display geteilt und haben noch scherzend gesagt, wenn einer von uns den Spektraltiger aufmacht, dann verkaufen wir den und teilen das Geld. Und wir haben tatsächlich diesen Spektraltiger gezogen. Und wir haben diese Karte auf der Games Convention verkauft bekommen für 1.000 Euro.
Geil.
Und davon, von diesem Geld, habe ich dann meine erste Xbox 360 gekauft damals, das weiß ich noch.
Ja, cool.
Und ich will mal kurz gucken, was jetzt mittlerweile ein Spektraltiger kostet. Spektraltiger WoW, ob es überhaupt welche gibt. Also klar, aufgerobelt gibt's welche.
Dann die Frage, ne? Ist der Hype noch da?
Ja, ja, also Hype ist auf jeden Fall, aber pass auf. Es gab auch eine Karte, die hieß Landros Gift. Und die hat damals nichts gekostet. Die hat so 5 Euro gekostet oder so, als die neu war. Die war relativ häufig, weil du hast, wenn du die eingelöst hast, hast du halt Verbrauchsgegenstände bekommen. Die waren ganz cool. Aber du hast halt auch die Chance gehabt irgendwie, dass du da so eine Reitschildkröte rausbekommst und eine mega, mega niedrige Chance, dass du einen Spektraltiger rausbekommst. Und damals war die Karte nichts wert, weil diese Chance ist so verschwindend gering und sie war relativ häufig. Und ich habe jetzt nach dem Umzug eben eine von diesen Karten, Landros Gift mit dem Rubbelcode, gefunden in meinem Stash.
Ja.
Und ich habe die verkauft bekommen für einen Huni.
Geil.
Also der Hype ist auf jeden Fall noch da. Was eine echte unscratched WoW Tigerkarte wert ist, wie gesagt, keine Ahnung. Aber schon die gebrauchten, also die aufgerubbelten, die keinen Wert mehr haben, gehen auch schon für 100. Keine Ahnung, wer das kaufen würde. Aber ja.
Verrückt, wie das manchmal, wenn man manchmal die Nachfrage gar nicht mehr da sieht, aber dann irgendwie doch, ne? Die Liebhaber manchmal wollen die Sachen dann halt unbedingt haben und dann bezahlen sie dafür, wenn du halt einen Käufer dafür findest. Man sagt ja immer, es ist nur so viel wert, wie die Leute bereit sind zu zahlen, aber manchmal, wenn ein Produkt nicht angeboten wird, weiß man auch nicht, was die Leute bereit wären zu zahlen, ne?
Also andere Reittiere aus dem TCG, die es noch gibt, wie zum Beispiel der Corrupted Hypogriff, der geht unscratched, der wurde verkauft für 900 Euro auf eBay. Ich würde mich nicht wundern, wenn so ein Spektraltiger, wenn man jetzt einen hätte, mehrere tausend Euro wert wäre. Also wenn das auch so eine heilige Gralkarte des Feldes. Du weißt ja, wie krass manche Mount-Sammler sind in WoW, weißt du? Ja, diese richtigen Whales. Und dieses Reit hier gibt es wirklich, glaube ich, nur über diese Karten.
Spektraltiger, krass. Aber konnte man den bekam man nicht im Spiel?
Nee, den kannst du nur bekommen, wenn du diese, schau mal nochmal nach, wenn du diese Karte ziehst, diese physische Karte, und dann, hier, ich habe mal eine Seite gefunden, die trackt die Codes, ja?
Ja, dann gehen die Leute steil drauf.
So, gerade verfügbar für 9000, die Kurve ist aber gerade am Abfallen, also es gibt ihn auch schon für 4500. Crazy sowas.
Ja, ne? Die WoW, die Mounts jagen, die sind verrückt.
Ja, ja, absolut. Also, ich glaube aber, dass mittlerweile gibt es bei WoW so eine Mechanik, die heißt Schwarzmarkt, wo ab und zu so, also Mounts aufploppen können, die es auch nicht mehr gibt. Vielleicht kann das da aufploppen, aber selbst dann wahrscheinlich, es ist auch auf glaube ich, auf Gebotbasis dann.
Ja.
Aber ja, wild.
Ja, ja krass, wenn ihr, man so alte Anekdoten, ja.
Ja, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht 1000 Euro für einen WoW-Mount ausgeben, sondern euer Geld lieber sinnvoll anlegen, könnt ihr uns das Geld geben. Denn das hilft uns, weiter solche Folgen für euch zu produzieren. Diese Folge hier ist kostenlos für alle verfügbar, da draußen im kostenlosen Feed. Und das ist nur möglich, da es Leute gibt auf unserem Steady und unserem Patreon, verfügbar auf nerdpodcast.de, die Geld zahlen, um Inhalte zu sponsoren. Wenn ihr euch entscheidet, uns zu unterstützen, könnt ihr das gerne tun. Dann bekommt ihr nämlich neben diesen kostenlosen Folgen auch immer noch Premium-Folgen. Da könnt ihr dann Dinge hören, wie zum Beispiel, wie sich Tim und Patrick über Pokémon aufregen. Wenn ihr also auch Lust habt, mal richtig so einen Mist zu sagen. Aber auch Formate wie geil, wo wir Sachen abfeiern aus der Gaming-Branche. Und zahlreiche andere Formate, die findet ihr auf nerdpodcast.de für den Support. Und wie immer sage ich ein besonderes Dankeschön an die Supporter, die 10 Euro oder mehr zahlen im Monat. Das sind in dem Fall Robin396, Mike Hogenkamp, David Mechler, Christian Schicho, Sergio Gael, Michael Bormann, Nightbert, Miamiam, Miamiam, ApeFiction, Sashi1987, Rocco Extreme, Kanu, Dragon Rider Loki, Pascal Marius Wagner, BJK, PS5 Pro Player, N64 Gamer X2, Peter Beukmann, Kevka, Axel Swiss, Seventendo, Kevin Ecker und neu dabei Kevin F. Ich weiß nicht, wie neu das ist, aber es ist auf jeden Fall neu geflaggt. Und für 15 Euro oder mehr der Janis Just und der Pigeon. Vielen Dank für euren fortlaufenden Support.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Ja, und vielleicht sollten wir einfach nach der Game Award Show eine Folge machen, wo wir über die Sachen mal sprechen, die gewonnen haben. Einfach mal so ein bisschen das Gaming-Jahr vielleicht Revue passieren lassen. Vielleicht wäre das eine Idee, die wir dem Patrick mal pitchen könnten.
Ja, ich rede gerne nochmal mit dir über Clear Obscure Expedition 33.
Okay. Hast du es durchgespielt?
Ja, ja, klar.
Jetzt kurz nochmal. Ja, weißt du, welcher Punkt ich meine? Kannst du dir vorstellen, welchen Punkt ich meine, wo ich so ein bisschen rausgefallen bin?
Wahrscheinlich.
Ja, wenn es war jetzt nicht ja. So, dass es. Ja, es ging halt dann irgendwie in eine Richtung narrativ, die mir halt einfach nicht mehr getaugt hat. Leider.
Ungefähr 10 Stunden im Spiel?
Ja. Vor allem, ja, wenn man ist halt. Es ist so schwer, ich will auch wirklich nicht viel drüber reden, weil es ist, wenn man sich rein investiert, ist es wirklich ein wichtiger Punkt, den man erleben sollte. Das heißt, und lasst euch von mir nicht rausreden, das kann jeder, das ist halt subjektiv. Es war halt nicht die Art, die ich erwartet habe, wie es erzählerisch weitermacht. Sagen wir mal so.
Es wird so
und
es
hat
gut
mich dann ein bisschen verloren.
Es wird so gut.
Ja, ja. Ich habe mir dann den Rest von der Story dann angeschaut ja. In einem schönen Video-Summary.
Okay.
Okay. Aber noch irgendwelche letzten Worte von dir heute?
Peace.
Peace? Okay, gut. Wunderbar. Wir sind raus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Tschüsselchen.